Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, mal wieder mitten in der Nacht nach dem Deutschlandspiel. Roman, ich freue mich, dass du immer noch mit mir zusammen wach bist.
Ich bin mit dir zusammen wach, das stimmt, Herr Almut. Ja, nach so einem Spiel, es war zwar ein 18-Uhr-Spiel, aber es wird dann halt spät, ne? Also.
Bei mir war der Fußweg vom Studio ins Apartment nicht ganz so weit, aber ich hatte ja noch ein zweites Spiel zu begleiten. Von daher ist es bei mir auch spät.
Das habe ich nur im Ticker dann entsprechend verfolgt oder kurz mal den Stream aufgehabt. Aber ja, aber die gute Nachricht, Almut, ist, ich bin in einem Hotelzimmer.
Wieso? Was war los?
Ja, ich mach die kurz.
Hast du wieder eine Anekdote mitgebracht aus dem Land der Europameisterschaft?
Aus dem Land der doch nicht so unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, habe ich. Ich führe es nicht zu weit aus, sonst habe ich nachher noch juristische Probleme. Aber es gibt einen.
Das hört sich spannend an.
Es gibt einen Anbieter, ja, der nennt sich Vision Apartments. Und in St. Gallen war ich da zwei Nächte vor und nach dem Spiel, also quasi die zwei Nächte rund um das deutsche Spiel. Das war super. Hier habe ich ein dreckiges Zimmer in ganz schwierigem Zustand gefunden und dreckig war es halt wirklich. Also es lagen halt noch benutzte Wattebällchen auf Boden und sowas. Also das war alles nicht so schön.
Und das in der aufgeräumten, fürsorglichen Schweiz.
In der schönsten, teuersten, reichsten, größten Stadt der Schweiz auch noch, in Zürich.
Was ist denn da los, während der Europameisterschaft runtergewirtschaftet?
Ich habe keine Ahnung. Also der Anbieter ist auch bekannt für die Diskretion, die da geschätzt wird, weil das Apartments sind, in die man mit einem Code reinkommt. Und offenbar, ja, Lippenstift am Lichtschalter ist für mich ein Indiz dafür, dass sich da gewisse Gewerke tummeln, auch vielleicht mal für ein, zwei Wochen und dann das auf eigene Weise abbezahlen, die Kosten für diese Übernachtung.
Oh, und dann hat keiner geputzt danach.
Ich will es nicht wissen. Ich bin dann noch in Ersatzbunker gekommen, nenne ich es mal. Da war Sauerstoffstand unter 40% Sättigung, keine Ahnung. Das war dann so der Ersatz, bis es dann sauber ist, bis am vergangenen Montag. Ich beschwere mich nicht zu viel. Es hat mir zu viel Nerven gekostet. Erstattung will man da nicht und entsprechend kämpft man jetzt gerade so ein bisschen darum und gleichzeitig habe ich jetzt ein bisschen Hotelhopping betrieben. Mal hier, mal da. Und kurz vor dem dritten Gruppenspiel bin ich dann hoffentlich in dem Hotel, in dem ich dann auch bleiben darf bis zum Ende.
Ja, also merkt man, das Gastgeberland Schweiz ist nicht auf allen Ebenen komplett super organisiert und zuverlässig.
Liegt wirklich nur an diesem Anbieter. Alles andere ist
ja
top.
Ja, es gibt einen Anbieter, der das nicht gemacht hat. Naja. Also solche Geschichten im Hintergrund braucht es auch mal. So, jetzt konntest du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen davor warnen, falls sie denn noch zum deutschen Viertelfinale wollen, dort nicht zu buchen.
Falls es denn in Zürich stattfindet. Darüber sprechen wir jetzt.
Ja, das Ergebnis ist, nachdem wir das zweite Spiel der Gruppe verfolgt haben, Deutschland und Schweden sind definitiv im Viertelfinale. Es kommt nur noch darauf an, in welcher Konstellation in der Tabelle.
Wer Erster wird, spielt nämlich in Zürich im Viertelfinale und in Genf im Halbfinale. Und wer Zweiter wird, spielt erst in Basel im Viertelfinale. Und dann sollte man weiterkommen im Halbfinale wieder in Zürich. Das zum Turnierbaum nochmal.
You are the one who knows the host city.
Das ist Switzerland. Also ja.
Bei mir wär's eher so, dass ich sagen würde, der Gruppenerster der Gruppe C weiß, dass er vermutlich dem Gruppensieger Gruppe B, das heißt Spanien, aus dem Weg gehen wird. Das wäre für mich gerade wichtiger als irgendwelche Spielorte.
Aus dem Weg gehen bis zum Finale, meinst du?
Ja.
Bis zum möglichen Finale.
Also, bis zum möglichen Finale. In einem möglichen Halbfinale würde man dort nicht aufeinandertreffen.
Dann lass uns doch nochmal drüber sprechen. Deutschland hat mal wieder ein Gegentor bekommen, in Rückstand geraten ist man auch noch, hat dann aber 2-1 gewonnen. So viel zum Spielfilm. Es gab ja die eine oder andere Geschichte zum Spiel, das dann am Ende siegreich gestaltet wurde, zum Glück.
Ja, es gab die eine oder andere Geschichte. Also, können ja mal gucken, was wir daraus für ein Thema machen. Zum einen, siehst du bei Deutschland das Potenzial, wirklich Gruppensieger zu werden? Oder haben dich die Schwedinnen mehr überzeugt?
Wenn man nur auf die Ergebnisse guckt, auch selbst knapp gewonnen, Spiel 1 und wiederum gegen die Polinnen deutlich klarer. Ich glaube, es waren 3 Kopfballtore, oder?
Richtig. Korrekt.
Deutschland hat auch eins gegen die Polen gemacht mit Lea Schüller. Also ich finde, es ist ein klassisches 3 Euro ins Phrasenschwein, 50-50 Spiel, Tagesformspiel. Ich glaube, du kannst die Schweden vielleicht gerade deshalb, weil die Deutschen jetzt, wie wir es ja auch schon ganz oft gesagt haben, auf dem Weg zur Begleitung dieser EM im Podcast oder auch du im Interview mit uns, es wird dieses Spiel 3, da wird es halt um was gehen und so war es auch, es war sukzessive eine Steigerung notwendig. ich finde, es ist auch noch eine Steigerung notwendig, um Schweden zu schlagen und erst recht, um in der K.O.-Phase eine Rolle zu spielen. Aber am Ende gewinnst du das Spiel halt mit, ja, weiß ich nicht, Fortune, dem nötigen Fortune und der Mithilfe der Däninnen, die sich gegenseitig abschießen. So bitter es ist.
Ja, da spielst du auf das 2:1 an, eine sehr kuriose Szene, dass Nerle da von ihrer Teamkollegin mit Vollwucht im Gesicht getroffen wird.
Sah nicht gut aus.
Erstens sie ausnockt und sie dann sogar ausgewechselt werden muss und zweitens Jule Brandt dann die Nutznießerin ist, ihr der Ball vor die Füße fällt und sie so den Konter einleiten kann und Lea Schüller dann freigespielt ist, um den Ball reinzuschieben.
Brandt auf Schüller fürs Zweite, das hatten wir doch gegen Polen schon mal.
Und wieder Brandt mit dem linken Fuß. Der linke Zauberfuß ist jetzt immer beteiligt.
Das ist Wahnsinn. Das ist brandgefährlich, der linke Fuß von ihr.
Brandgefährlicher linker Fuß.
Ja, aber hättest du abgepfiffen? Hättest du abgepfiffen? Kopfverletzung?
Also das habe ich auch überlegt, ob man das machen muss. Jetzt müsste man nochmal genau die Sekundenzahl messen. Ich glaube, von Umfallen bis Ball im Tor sind es nicht mal 10 Sekunden. Da könnte man der Schiedsrichterin jetzt auch noch einräumen, dass sie sagt, okay, das geht so schnell. Und die Schiedsrichterin ändert ja auch ihren Blickwinkel. Also selbst wenn sie erst auf die Situation geblickt hat und der Ball dann Richtung des dänischen Tores geht, dann dreht sie der am Boden liegenden Snerle den Rücken zu. Und ihr dann zu sagen, sie soll direkt abpfeifen, also wenn jetzt die Kopfverletzung im Strafraum gewesen wäre, dann hätte man vermutlich eher sagen können, sie soll direkt abpfeifen, weil es vor ihren Augen ist. So hätte eine Assistentin sie aufmerksam machen müssen und bis das dann durch ist und sie abgepfiffen hat, ist, glaube ich, der Ball schon im Tor. Deswegen würde ich der Schiedsrichterin da keinen Vorwurf machen und kann auch verstehen, dass es dann nicht abgepfiffen würde. Aber Tatsachenentscheidung hätte man auch verstehen können, dass man sagt, Kopfverletzung, es muss sofort abgepfiffen werden.
Weil am Anfang gab es schon eine Szene, ne? Da gab es mal eine blutige Nase einmal kurz.
Stimmt, da hat Vångsgård den Arm von Elisa Senz ins Gesicht gekriegt.
Elisa Senz sowieso die Kämpferin vor dem Herrn, da auf der Doppel-6, finde ich. Also Zweikampfquote, also außerordentlich gut. Ich habe es jetzt noch nicht nachschauen können, aber Nüsken Senz ist schon, finde ich, eine gut funktionierende Doppel-6. Aber Christian Wück sagt auch, wenn es eben nicht funktioniert, ist das halt schon die erste, ja, ist ja keine Kette, aber zumindest die erste Position, die überspielt wird, wo es dann halt hinten auch mal rappeln kann. Und das gilt natürlich nicht nur für die 4, die da hinten spielen, sondern eben auch gerade die Zentrale davor muss natürlich funktionieren. Und wenn die Reaktionszeit ein bisschen zu lang ist, wenn da falsche Entscheidungen getroffen werden, geht's halt auch mal schnell in die andere Richtung.
So ist das. Ja, und dann bekommen sie auch noch den Elfmeter zugesprochen, wo Linda Daimann sich echt, also nicht nur mit ihrem Laufweg clever verhält, sondern auch, dass sie da den Körper reinstellt und so das Foul provoziert. Also gute Aktion von ihr. Und ich finde es auch wieder bemerkenswert, was mir schon das ganze Turnier auffällt und ich das hier auch mal lobend erwähnen möchte, dass alle Spielerinnen so schnell wieder aufstehen und auch so wenig lamentieren im Vergleich zu dem, was man aus dem Männerfußball gewohnt
ist. Aber das ist doch immer so bei den Frauen. Die sind doch alle.
Das ist auch immer so.
Nicht
aber
so
es
sensibel.
Ist halt, finde ich, jetzt, wenn man täglich schaut, noch mal auffälliger. Wenn man zwischendurch mal in die Club-WM reingeschaut hat, dann war es schon fast ätzend, wie lang die Unterbrechungen sind. Denn auch dort eine Linda Daimann, man sieht, dass sie kurz lamentiert, noch auf ihren Fuß zeigt und dann aufsteht und dann wird weitergespielt. Und selbst wenn dann der Ball im Aus ist, dann hat man noch überlegt, wird denn jetzt wirklich gecheckt oder wird nicht gecheckt, weil die Schiedsrichterin nicht belagert wird, sondern die Schiedsrichterin gefühlt beim Einwurf sagen muss, wartet mal kurz, ich habe jetzt gerade den VAR auf dem Ohr.
Das sehe ich aber anders. Ich finde, das spricht nicht für die Leistung dieser Schiedsrichterin. Und es war auch bei Frappard im ersten Spiel.
Nein, nein, es geht um die Leistung der Mädels,
genau.
Nicht um die Schiedsrichterin.
Weil, genau,
in diesem Fall.
In dem Fall, sie wird nicht belagert. Besser wäre es, sie würde belagert, vielleicht würde sie dann schneller reagieren und schneller irgendwie entscheiden. Das hat auch der dänische Trainer auf der Pressekonferenz entsprechend nochmal.
Es hat ewig gedauert, in allen Situationen.
Es hat zu lange gedauert. Und ja, es ist dann halt auch so ein bisschen, ich hätte da nicht eingegriffen bei der Daimann-Situation, also dass es kein Handelfmeter war, sondern nur ein Freistoß aus meiner Position schnell zu sehen. Du sagst, vom Fernseher sah es sogar sehr knapp aus. Aus meiner Position, wo ich im Stadion saß, war es sogar relativ deutlich. Also am Ende, klar, kann halt mal passieren. Tor abseits haben wir auch gesehen, aktiv geworden, aber alles in Summe irgendwie zu lang.
Ja, definitiv zu lang. Aber also bei der Handelfmeter-Geschichte muss ich sagen, also das, was man im Fernsehen nachher gesehen hat und auch rekonstruiert hat, das waren wirklich Zentimeter, ob es auf der Linie ist oder nicht. Und sie hat halt auf den Punkt gezeigt und dann musst du das überprüfen. Und wir mussten auch in der Analyse ein paar Kameraperspektiven hin und her drehen, um wirklich zu erkennen, wenn man die Linie dann halt hochzieht auf Höhe des Ballkontakts von Hand und da musste man dann gucken, ob die Linie berührt wurde oder nicht. Also es war richtig knapp, auch wenn sie außerhalb steht. Aber im Fußball ist es nun mal so, dass es egal ist, wo die Spielerin steht, sondern da, wo der Kontakt vom Ball
zum Körperteil
ist.
Genau. Ja, das ist so, das ist klar. Aber wie gesagt, bei dieser Dallmann-Szene, ich hätte nicht den VAR bemüht. Ich hätte den vielleicht im Hintergrund checken lassen und dann gesagt, ja, da war ein Kontakt, aber es ist keine glasklare Fehlentscheidung.
Aber hast du es nochmal gesehen in dem Video jetzt im Nachgang?
Wir haben die Bilder ja gehabt, ne? Also die VAR-Bilder dann im Nachgang auf dem Bildschirm bei uns. Und ich sehe, dass sie da natürlich den Fuß, das Bein reinstellt, auch getroffen wird. Aber ist das eine glasklare Fehlentscheidung? Ich glaube, sie hat es gesehen und hat es nicht.
Also es kommt ja darauf an, ob sie irgendwas durchgegeben hat. Wenn sie halt zum VAR sagt, ich sehe das als Schwalbe, dann ist es halt schon eine glasklare Fehlentscheidung. Also wir wissen halt den Kommunikationsweg zwischen den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen nicht. So siehst du halt ganz klar, dass es ein Foul ist. Oder wenn auch gesagt wird, weiß ich nicht, wenn die Schiedsrichterin sagt, ich habe das Gefühl, irgendwer von denen spielt den Ball oder die denen schießt Dallmann an oder was auch immer sie gesehen haben mag, dann kann es eine glasklare Fehlentscheidung sein.
Gut für Deutschland, Nüsken dann eiskalt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Giovanna Hoffmann hat es, glaube ich, in der Mixzone unten, Mixzone-Reporter und Reporterin treffen Spielerin, nur nochmal für alle, die nicht wissen, was das ist. Da mischt sich alles. Sie hat nochmal gesagt, ja, wir haben über Mittagessen über Elfmeterschützinnen gesprochen, aber da gab es keine klare Entscheidung, aber schon beim ersten das zurückgenommen. Wurde der ersten Szene, bei der es hätte Elfmeter geben können mit dem Handspiel, stand Sioko Nüsken ja schon da. Also schien doch relativ klar zu sein, dass die Vizekapitänin, die neue, das dann übernimmt.
So wie Sioko Nüsken wohl nachher im Interview gesagt hat, was ich mitbekommen habe, wurde sie genauso wie Janni informiert, also Janina Minge, dass sie die Elfmeterschützinnen sind. Und ich glaube, es wurde nicht an die ganze Mannschaft herangetragen. Und die beiden haben sich dann gesagt, sie werden auf dem Spielfeld entscheiden, wer es macht. Und Sioke Nüsken hat sich dann den Ball geschnappt und hat gesagt, ich mach das. Und so ist das wohl gekommen. Also deswegen kann es sogar sein, dass Giovanna Hoffmann gar keine Info hatte.
Ja, da hat man sich nur drüber unterhalten. Stichwort hinlegen, einen Satz dazu dann gerne nochmal zu deinem Thema. Stichwort, wie weit sind die Deutschen? Denn das hat Lena Oberdorf, glaube ich, mal in ihrem Podcast, liebe Grüße an der Stelle, gesagt, dass sie auch gerne aufsteht, weil sie weiß, dass da halt auch mal Schindluder getrieben wird. Fotos, Nahaufnahmen, Videos, irgendwas verschickt oder keine Ahnung, weil man in unvorteilhaften Positionen liegt und das wohl auch ein Grund sei. Und das finde ich natürlich dramatisch, wenn das ein Grund ist, weshalb man früh aufsteht. Also.
Ja, aber das glaube ich, das ist nicht bei allen so, sondern Nein. bei vielen ist es auch einfach die Einstellungssache, dass sie sagen, warum soll ich jetzt da noch liegen und die Leute merken, dass ich vielleicht noch Schauspieler oder wehleidig bin. Nee, aber das stimmt schon. Also der Grund ist Katastrophe. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber ich bin auch nicht so in einem Fokus wie Lena Oberdorf, sondern ich liege automatisch öfter mal am Boden durch meinen Job als Torhüterin. Das kann ich gar nicht verhindern. Aber das ist schon schlimm. Also es gibt Spielerinnen, die auch Stalker haben und so weiter, die irgendwie verfolgt werden, die auch in sozialen Netzwerken, ne? Das hat ja auch Lena Oberdorf schon mal beschrieben, was mit KI alles passieren kann, wie wirklich echtes dann mittlerweile aussieht und das ist nicht schön. Dafür sollte man es nicht nutzen, aber alles, was irgendwie einen Nutzen hat, hat leider auch einen Missbrauch.
Ja, da haben die Kollegin von T-Online tatsächlich ein schönes Stück zu gemacht, auch mal Lob an der Stelle sozusagen in Richtung der Konkurrenz nochmal mit Julia Simic unter anderem gesprochen und viele Dinge zusammengetragen, was sexuelle Belästigung insgesamt angeht, Stalker etc. Also wichtiges Thema, will ich gar nicht zu kurz halten, aber auf der anderen Seite sagst du liegst wegen deines Jobs oft am Boden, also im besten Sinne, weil es sein muss. Das macht deine, ja, nenne ich es Nachfolgerin, Ad-Kathrin Berger ja auch häufiger mal. Jetzt hat sie heute auch einmal erwischt, aber ich glaube, ihr geht's wieder gut. Das hat sie selber nochmal gesagt. Da ging es einmal auf den Brustkorb im Luftzweikampf. Sah nicht so dolle aus.
Ja, die hat da anscheinend dann einmal die Schulter richtig abgekriegt. Und jeder kennt das, wenn man vielleicht einen Schlag auf den Solarplexus kriegt, dass man auch mal nicht so richtig atmen kann oder auch dann mal das Zwerchfell zumacht. Ich würde da jetzt erstmal noch nicht so viel reininterpretieren, sondern es kommt auch auf die nächsten Tage an, weil gerade auch so eine Prellung im Brustbereich richtig eklig sein kann. Jeder, der schon mal eine Rippenprellung hatte, ne, und dann vielleicht auf dem Brustbein ist nochmal schlimmer und man muss auch erstmal gucken, wenn so Adrenalin nachlässt und dann auch eine Nacht geschlafen wurde, wie sich das dann am nächsten oder übernächsten Tag anfühlt. Also ich hatte sowohl mal eine Prellung in dem Bereich als auch mal so eine, ja, sagen wir mal einen Bluterguss unter den seitlichen Rippen also unter den Muskeln zwischen den Rippen. Und sowas fetzt überhaupt nicht. Also da kann man sich tagelang auch vor allem als Torhüterin nicht richtig bewegen. Und ich hoffe, dass sie einfach zum nächsten Spiel fit ist.
Davon gehen wir mal aus. Auf dem Weg dorthin wird sie auf jeden Fall ein Gespräch führen müssen. Und zwar mit Herrn Bundestrainer Christian Wirkhöchst persönlich.
Worüber du ein Stück geschrieben hast. Lob an dieser Stelle, oder?
wenn das von dir kommt, immer. Aber ich glaube, das werden die ein oder anderen, wenn wir dann jetzt erscheinen am Vormittag, Mittag, wenn ihr alle zuhören könnt, werden das auch andere Kollegen, Kolleginnen aufgefasst haben. Ja, Christian Wirk saß halt in der Pressekonferenz und wurde gefragt, wie er denn findet, dass sie hin und wieder mal ein bisschen riskant spielt. So mal eine Dänin oder auch mal zwei aussteigen lässt. Und dann meinte er so auf die Frage hin, ob er damit einverstanden ist. Nein. Kurze Pause, kurzes Gelächter im Raum. Mehr könne er dazu nicht sagen, aber er muss sich mit ihr an einen Tisch setzen, weil wenn er das so sich weiter angucken muss und keine anderen Lösungen gefunden werden, dann wird er nicht alt.
Jetzt musst du noch sagen, was Ann-Kathrin Berger dazu gesagt hat.
Ja, sie liebt es, Fußball zu spielen. Aus ihrer Perspektive sieht es eh immer anders aus als aus Reporter- und Fernseher-Zuschauerperspektive. Sie war total entspannt, hatte ein gutes Gefühl in allen Aktionen und sie würde es jederzeit wieder tun.
Siehst du, das müssen wir müssen ja beide Seiten
was bespiegeln. Was sagt denn Almut Schuld? Also Almut Schuld als ehemalige Nationaltorhüterin, das ist ja genau die. Wie oft hast du denn so gedribbelt und wie oft hat Horst Rubesch oder Martina Voss-Zecklenburg war Wutanfall an der Außenlinie gekriegt.
Oh, wie oft sie einen Wutanfall gekriegt haben, meine Trainer und Trainerin, kann ich gar nicht genau sagen. Also habe ich mich auch nicht so mit beschäftigt, sondern ja, es ist bei mir auch vorgekommen, ist auch noch in Kansas City vorgekommen. Ja, es ist vielleicht dann auch manchmal irgendwie die Häufigkeit. Also jetzt im letzten Spiel war es bei Ann-Kathrin Berger schon auffällig. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hat immer funktioniert. Es ist daraus nichts entstanden. Und wenn ich mich auch noch an den O-Ton von Christian Wück, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es war sogar im April, dass er gesagt hat, er möchte mit Mut hinten rausspielen und er findet es gut, dass auch die IVs zusammen mit Ann-Kathrin Berger Kurzpassspiel machen und dass sie auch mal ein gewisses Risiko eingehen.
Ein gewisses
und
Risiko.
Jetzt heißt es dann, dass es zu viel Risiko ist. Es ist ja immer dann die Frage, was möchtest du? Zeugt bei mir von Ann-Kathrin Berger auch von einem großen Selbstbewusstsein und einer großen Sicherheit. Und ja, in einem Mittelfeld würdest du das vermutlich gar nicht bemängeln, wenn jemanden aussteigen lässt.
Wenn das 5 Meter vom Tor passiert oder 7 Meter vom Tor und dahinter ist außer dem Tor nichts mehr, sieht es vielleicht anders aus.
Ja, aber wird das vielleicht bei Manuel Neuer anders bewertet? Also der hat so eine Chancen ja auch häufiger gemacht.
Ja, gegen Algerien hat er damals WM 2014 das ganze Spiel gerettet, weil er überall rumgelaufen ist und Flugkopf fällt ins Aus und so.
Und da haben ihn alle gefeiert. Oder ich kann mich auch daran erinnern, selbst Marc-André ter Stegen, ich glaube, es war sogar schon bei der U17 EM, da hat er meinen Gegenspieler, meine ich, getunnelt sogar.
Ja, die Szene gibt's im Netz, ja.
Ja, was viral gegangen ist. Also ich sage mal, es ist auch eine Qualität. Natürlich wird sie jetzt auch selber schätzungsweise gegen Schweden mehr aufpassen, weil die Schwedinnen das analysiert haben und vielleicht auch eine Aslani nochmal anders clever ist. Aber grundsätzlich ist es genau in der Situation eine Entscheidung von Millisekunden. Wenn du das Gefühl hast, okay, die Gegenspielerin geht jetzt vielleicht schon runter in die Grätsche und ich ziehe dann den Ball hinten rum, dann ist das in deiner Perspektive als Torhüterin eine sichere Nummer.
Also ich schreibe drüber, Almut Schuld verteidigt Ann-Kathrin Berger für riskantes Spiel und Christian Wirk muss mit seinen eh schon grauen Haaren haushalten.
Ja, ich meine, die können ja auch ein Gespräch darüber führen, aber ich finde, ich mag es, wenn Torhüterinnen Fußball spielen können. Ann-Kathrin Berger kann Fußball spielen. Sie hat es bewiesen. Sie hat auch schon sehr gute Spieleinleitungen gehabt. Und das eine, was man will, das andere, was man kann. Tja.
Sie kann und will. Oder nicht mehr, wenn Wück nicht mehr will.
Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich weiter gestaltet. Mich freut es einfach, dass Ann-Kathrin Berger ein Selbstbewusstsein hat, weil auch so eine Gelassenheit überträgt sich natürlich auf die Mannschaft, weil die Abwehrkette das Gefühl hat, sie kann Ann-Kathrin Berger in jeder Situation anspielen, was super ist, im Hinterkopf zu haben. Und sie müssen auch keine Angst haben, wie eng die Situation ist, in der sie anspielen, sondern sie wird damit umgehen können. Und das ist ein Sicherheitsgefühl, zumindest würde ich so interpretieren.
Ja, man hat es auch gesehen, ja, Nina Minge einmal mit, glaube ich, oder Sarah Linder, einer der beiden, hatte doch im ersten Spiel gegen Polen auch ein unglückliches Rückspiel zur Torhüterposition.
Als sie die beiden Polinnen austribbelt, meinst du?
Ja. Dann hat sie das ja auch an der Stelle gelöst. Kurz noch einmal dazu muss ich noch, bevor wir nochmal ganz kurz Ausblick Richtung Schweden machen und dann nochmal auf den Part mit unseren Hotdogs kommen, zum Gespräch. Jetzt kommt Christian Wück dahin mit wahrscheinlich deinem heißgeliebten Torwarttrainer, der ja schon seit Ewigkeiten dabei ist. Grüße an der Stelle.
Der sich richtig auf dieses Gespräch freut.
Sicherlich.
Glaube ich. Schöne Grüße,
Michael Fuchs. So, dann sitzen die da und dann sitzt eine Ann-Kathrin Berger mit einem gewissen Selbstvertrauen, auch zu Recht, ist ja immer gut gegangen. Und dann sagt die, ja Trainer, ich werde es halt weiter so machen, wenn es schief geht, nehme ich es auf meine Kappe oder was ist die Antwort?
Ja, also ich glaube, Ann-Kathrin Berger würde eher sagen, ich denke darüber gar nicht so viel nach, sondern ich entscheide das in der Situation und das ist halt ein gewisser Automatismus auch, weil sie es bei Gotham, also in der US-amerikanischen Liga genauso machen darf und deswegen auch macht und dass sie das vermutlich gar nicht so einfach umstellen kann. Ansonsten müsste sie sich ja vornehmen, den Ball immer zu schlagen und dass sie dann vielleicht sagt, Trainer, ich versuch's, ich kann es dir aber nicht versprechen.
Ja, und vor allem auch, so mehr ich drüber nachdenke, umso gefährlicher wird's, weil wenn ich darüber nachdenke, wie eine Torjägerin vorm Tor oder ein Torjäger vorm Tor zu lange, dann geht's vielleicht erst recht schief. Man darf gespannt sein, wie es gegen Schweden dann wird und im weiteren Verlauf, den gibt's ja auf jeden Fall, Viertelfinale gebucht. Ja, Stabilität haben wir jetzt drüber ein bisschen gesprochen. Gegen Schweden braucht's mehr als bisher. Darauf kommen wir uns
einigen.
Aber
das ist jetzt auch nochmal eine große Frage Richtung Schweden. Denkst du, dass beide Mannschaften mit der A11 spielen?
Also du hast ein Argument geliefert, Spanien. Ich habe das Argument geliefert, also Spanien umgehen. Ich habe das Argument geliefert, wo die schöneren Städte sind vielleicht. Oder wo die Reporter ungerne hinfahren würden, weil nach Genf ist ein Stück. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, du willst doch in diesem Turnier im Flow bleiben. Also bei der U21 hat die Salvo dann in dritten
Gruppenspiel komplett gewechselt und es wurde ihm auch recht gegeben.
Ich glaube, es kann vielleicht auf der einen oder anderen Position der klassische Trainersatz eine Veränderung geben. Bei den Deutschen, vielleicht die Schwedinnen dann ähnlich. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt neun Neue auf dem Feld stehen.
Neun Neue bei einer Mannschaft oder insgesamt?
Neun Neue, das war kein Hot-Take, aber keine, also dass jede Mannschaft jetzt 9 von 11 ersetzt, glaube ich jetzt nicht.
Nee, so viel glaube ich auch nicht. Aber ich schätze schon, dass es so, ja, also wenigstens 3 in jeder Mannschaft, wenn nicht sogar 4, 5 Positionen gibt, die gewechselt werden. Weil
ist das jetzt doch dein Hot-Take?
Nein, das ist nicht mein Hot-Take. Es ist einfach nur eine Einschätzung. Man muss ja nicht immer alles gleich wetten. Aber ich würde mal schätzen, dass Christian Wück auch die Meinung vertritt, je mehr Spielerinnen ich ins Turnier mit reinbringe und ihnen auch ein gutes Gefühl gebe, desto besser fürs Mannschaftsgefüge, weil jeder auch seine Rolle kennt. Manche Spielerinnen, wie vielleicht auch eine Clara Bühl oder so, haben die ganze Saison gespielt. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn sie einfach mal durchatmen können. Und wenn ich halt auch mal ein Backup brauche, also du hast auch die Doppel-6 angesprochen mit Sens und Nüsken, dann ist es gut, wenn vielleicht auch eine Sydney Lohmann einfach mal Spielpraxis hat. Auch vielleicht eine Laura Freigang, die ja sowieso immer schon als zweite Nummer 10 gilt oder als Alternative auf der 10, dass die vielleicht dann auch mal beginnt und sich zeigen kann. Und bei Schweden, da sind viele alte Spielerinnen dabei, also was nicht negativ klingen soll, aber ich glaube, eine Kosovara Aslani ist vielleicht auch ganz glücklich, wenn sie vielleicht nur 30 Minuten spielt und nicht halt 70 bis 90 Minuten. Und da wird es auch noch andere geben und deswegen kann ich mir vorstellen, dass bei Schweden vielleicht auch eine Rebecca Blomqvist mal von Anfang an spielen darf, dass vielleicht jetzt auch eine Fridolina Rolfö, nachdem sie ein paar Minuten jetzt hatte, vielleicht einfach auch im Ausblick aufs Viertelfinale ein paar mehr Minuten kriegt und so weiter. Also da gibt's schon ein paar Positionen, bei denen ich das auch als sinnvoll ansehe, wenn sie Minuten sammeln.
Wir dürfen gespannt sein. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel in Zürich am Letzigrund. Und wir werden in der kommenden Ausgabe dann nach dem deutschen dritten Gruppenspiel, also sprich am kommenden Sonntag, auch nochmal ausführlich über viele andere Mannschaften sprechen. Ich glaube, das stellen wir an der Stelle hintan. Die Spanierinnen haben wir schon angesprochen, mit Sicherheit nicht nur aufgrund der Ergebnisse, gemeinsam mit den Französinnen, die sind ja dann auch dran. Wahrscheinlich so die beiden, die jetzt am meisten überzeugt haben, so ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen.
Ja, also die Spanierinnen auf jeden Fall und die Französinnen müssen das ja dann, wenn man es hört, heute erstmal noch bestätigen.
Deswegen mit Einschränkungen, ja.
Genau, gucken wir mal, was so ist. Aber dann können wir jetzt ja schon in Richtung der Hot Takes gehen, oder?
Die Hot Takes, ja, es ist immer noch traurig.
Naja, es sind ja auch Hot Takes, da kann nicht immer alles funktionieren. Also du hast gesagt, Spanien, Italien gewinnen mit 3 Toren Unterschied Minimum. Bei Spanien lag es so richtig, Italien hat es nicht so ganz geschafft.
6-2, das war eine Ansage, ja. Italien 1-1, ja, schade, aber kann passieren. Und dein Tipp war gar nicht so schlecht.
Ja, also ich habe gesagt, die Schweiz gewinnt, das haben sie gepackt. Und dann habe ich gesagt, dass die Finninnen wenigstens ein Unentschieden holen. Und
Finninnen.
Die Frauen aus Finnland.
Finninnen. Ist das ein finnischer Skispringer?
Heißt doch Finninnen, ja, oder nicht?
Finnischer Skispringer, Finninnen.
Ja, die Finninnen, die haben mich wirklich begeistert und die hätten es auch verdient gehabt, gegen Norwegen da ein Pünktchen zu holen. Aber es hat nicht funktioniert und dann muss man das halt einfach mal so annehmen, weil Caro Hansen einfach ein sehr kurioses Tor macht, wo es hinten Innenpfosten reinfällt. So ist das. Von daher kein Hot Take. Ein neuer Hot Take von mir. England schafft die K.O.-Runde nicht.
Ei, das ist aber, der brennt an beiden Enden, der Hot Take.
Ja, soll cool. Ein Hot Take sein. Jetzt machen wir das gleiche Niveau. Ich bin gespannt.
Deutschland gewinnt gegen Schweden dank 2 Joker-Toren.
Einfach nur Joker-Toren.
Einfach nur, gab es schon ein Joker-Tor in dieser EM für Deutschland? Ich kann mir ja keins erinnern.
Überlegen.
Nee. 4 Tore, 2-mal Schüller, Brandt, also Nüsken, alle nicht eigentlich. Also 2 Tore erzielt durch Joker und natürlich, sie gewinnen dann auch das Spiel.
Okay, gut, dann schauen wir mal, wer so eingewechselt wird. Vielleicht kommt ja dann Lea Schüller von der Bank und schießt sich dann den Frust von der Seele, weil Giovanna Hoffmann angefangen hat.
Weil Lea Schüller, also das hat Christian Wirk auch noch gesagt, die Konklusion dieses Podcasts, ich weiß auch nicht, was die immer macht. Immer wenn wir die auswechseln wollen, schießt sie dann ein Tor.
Ja, es ist auch ein Phänomen. Also im ersten Spiel hatte ich das Gefühl, dass sie schon nicht so viel Durchschlagskraft hat und auch nicht das richtige Timing in den Abschlüssen. Also kann mich da in der ersten Halbzeit an Polen an so eine Situation erinnern, wo sie am Ball vorbeitritt, am Elfmeterpunkt bei einem Querpass. Das war dann einfach unglücklich. Sie war eigentlich in der Position, aber hat ihn dann halt nicht richtig getroffen. Und im zweiten Spiel war es wirklich so, dass du sie in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht gesehen hast. Aber sie macht die wichtigen Tore und sie ist zur richtigen Zeit da und deswegen ist sie Räumerkai.
Genau, Räumerkai. Ich glaube, wir haben es letztes Mal nur im Vorgespräch erwähnt. Jetzt, also der Räumerkai, der ist es, der deutsche Räumerkai.
Aber sowas brauchst du auf dem Platz und diese Effektivität, das ist echt Wahnsinn. Also großen Respekt an Lea, falls du uns hörst, ne? Großen Respekt. Wenn das so weitergeht, dann reicht das ja aus.
So ist es. In diesem Sinne, gute Nacht, Almut, und ein schönes weiteres Turnier. Wir hören uns. Bis denn.
Bis bald. Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.